Bitcoin ist schon das neuronale Netz in der standardisierten und eichfähigen Wertfeststellung. Also da sind wir wieder bei meiner Aussage, dass ich den Bitcoin für so wichtig als Eichmaß
Als Urmeter
sehe,
des Geldes.
als
Meiner
Urmeter
Meinung
des
nach.
aller Gelder, könnte man sagen.
Willkommen zurück, meine Lieben, bei den Bulli-Bursti-Burggesprächen, Staffel 4 mit Peter Kotosek. Wir sind in der Burgküche gelandet und ich sitze heute, reiner Zufall, Ton in Ton mit meinem neuen Proof of Work Pulli von Satoshis Brother. Link dazu gibt es in der Description. Und jetzt gibt's den Peter. Hallo Peter.
Hallo, Nico.
Heute habe ich was Besonderes mitgebracht. Wir haben inzwischen der letzten Staffel ein bisschen hin und her geschrieben wegen einem E-Mail, das zu mir gekommen ist. Dein Lieblingsthema, die neuronalen Netze. Ja.
Ja.
Möchtest du vielleicht, bevor ich das E-Mail vorlese, ganz kurz erklären, was eigentlich ein neuronales Netz ist?
Nein, ein neuronales Netz ist eigentlich eine Rechnerstruktur, die dem Gehirn nachgeahmt ist. Also man stellt sich sozusagen vor, dass im Gehirn jedes Neuron ein Art Prozessor ist, so wie es bei den Computern ist, und die sind mit anderen Prozessoren verlinkt, aber diese Verbindung, also diese Beziehung zwischen den Neuronen ist gewichtungsfähig, also die kann stärker oder schwächer sein und die kann auch immer zu anderen Neuronen immer verbunden werden und auch wieder gekappt werden. Und diese Dynamik in diesem Netz ergibt ein ganz anderes Rechnerverhalten. Und das ist jetzt eigentlich das, was gerade passiert, dass wir ja jetzt nicht mehr mit Einzelrechnern arbeiten zunehmend, sondern in der sogenannten Cloud mit sehr vielen zusammengeschalteten
Also die Cloud
Prozessoren.
ist schon ein neuronales Netz?
Man kann sie als neuronales Netz verwenden,
Mhm.
aber es hängt von der Konfiguration ab, ob es so ist. Das
Okay.
ist genau jetzt die Fachdiskussion.
Und bevor wir jetzt weiter in das Thema hineinsteigen, möchte ich das E-Mail vorlesen. Ich glaube,
Ja.
wir nehmen das erste E-Mail, das gekommen ist, weil da ist der Grundgedanke drinnen. Und zwar ein Hörer oder Seher namens Last Denominator, also das ist so der Nickname, den er sich gegeben hat, schreibt uns: Hey Nico, ich möchte dich zu einem Gedankenexperiment einladen, das mich einfach nicht mehr loslässt. Stell dir vor, was wäre, wenn das Bitcoin-Netzwerk mehr als ein monetäres System wäre. Ich sehe darin das Potenzial für ein dezentrales neuronales Netzwerk, ähnlich vieler AIs, also das hast du schon angedeutet, in dem jeder Nutzer als eine Art Widerstand in einer sich vernetzten Realität agiert.
Ja, das hat er eigentlich sehr, sehr klug ausgedrückt und das ist ja wirklich ein sehr beeindruckender neuer Gedankengang.
Was bedeutet Widerstand?
Ja, das, an dem habe ich mich auch, also wie ich das gelesen habe, an dem habe ich mich auch gestoßen. Da meint er wahrscheinlich das, was ich vorher mit Gewichtung gemeint habe. Also, aber der Grundgedanke, den finde ich hochinteressant, dass man das Bitcoin-System als solches als neuronales Netzwerk auffassen kann, weil dann hat man eine ganz andere Perspektive drauf. Und das fasziniert mich eigentlich.
Ich lese noch fertig den einen Absatz. Mit der steigenden Anzahl der Nodes bzw. Bitcoiner, in dem Fall nimmt er die Bitcoiner als Nodes, nicht die Nodes als Nodes, könnte dieses Netzwerk beginnen, eine Art kollektives Bewusstsein zu formen, das Menschen auf einer tiefen Ebene verbindet. Und du als Teilnehmer kannst dieses lenken und dein Leben in einem Ausmaß erträumen, was bisher unvorstellbar war. Also das sind dann sozusagen die
Das ist
Utopien
schon fast
dahinter.
eine philosophische Aussage, ist das.
Ich bin kein großer Redner, meist nur Konsument von Medien, dennoch habe ich das Gefühl, dass sich die Bitcoin-Bubble immer mehr synchronisiert.
Ja, da hat er einen wichtigen Grundgedanken, der jetzt ja die Szene sehr sozusagen beschäftigt, weil ich weiß da zum Beispiel hin, da hat vor kurzem der CEO von Nvidia einen Vortrag gehalten, wo er fast genau das gesagt hat, ohne aber Bitcoin dabei zu erwähnen. Er hat das natürlich nur auf seine Produkte bezogen, aber genau das ist jetzt der Fall. Also auch der Marc Andreessen, der Schöpfer des ersten, der, 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 von Netscape, das war der erste Browser eigentlich. Und der hat auch vor kurzem einen Vortrag drüber gehalten und es ist allen eigentlich klar, es hängt sozusagen in der Luft, dass jetzt eine grundlegende Wandlung der ganzen Computerszene weltweit kommt wieder zurück, weil das neuronale Netz war ja schon früher da, bevor man sozusagen sich dann auf den Turing-Computer, auf den sogenannten, geeinigt hat, dass man so wie eine Perlenkette eine Kette hintereinander nur abarbeitet, vielleicht auch parallel mit vielen Rechnern, aber diese Vernetzungsgedanke mit der dazugehörigen Gewichtung, das ist das Neue, was jetzt diese Artificial Intelligence Szene so aufpoppen hat lassen. Das wird ja derzeit auf herkömmlichen Rechnern simuliert, außer bei jenen Rechenzentren, die eben schon stark auf diese Grafikchips umgestiegen sind, also zum Beispiel diese Minerfabriken. Darum ist ja das kein Zufall, warum die Minerfabriken jetzt zunehmend auch im Pfusch sozusagen auch für Artificial Intelligence eingesetzt werden.
Aber die Miner, die Bitcoin-Miner ja nicht, oder? Weil das, die ASICs sind ja keine Grafikkarte.
Die kann man aber auch für Artificial Intelligence-Zwecke als Neuron schon einsetzen. Und was er noch jetzt dazu ergänzt, und das war der zweite Teil, den du jetzt gesagt hast, dass er ja auch die Personen, und das finde ich sehr klug, weil das fehlt mir eigentlich auch immer, dass man immer vergisst, dass ja vor fast jedem Computer ein Mensch sitzt. Und dass sozusagen dann die Verbindung zwischen Sozietät, also zwischen der Menschheit und der Computerheit, auch über sehr viele, viele Verbindungen geht, die intensiver und weniger intensiv sein können. Und dort spielt sozusagen die Musik künftig. Und da kann man noch sehr viele neue Erkenntnisse schöpfen und sehr viele neue Experimente machen. Und das führt dann zu sogenannten Klumpungseffekten, dass also eine Community ein bisschen sich anders verhält in Beziehung zu dem Gesamtnetz und dadurch unter Umständen Vor- oder Nachteile generiert. Mhm. Und das ist genau das, wo ich auch die großen Geschäftschancen sehe, auch fürs Individuum.
Um jetzt sozusagen auch mein Hirn mitkommen zu lassen, ja. Was ist der Unterschied jetzt zwischen dem Internet als neuronales Netz, wo ja auch Teilnehmer sich synchronisieren, und Bitcoin?
Naja, beim Internet ist so, dass du als Einzelner sitzt und hast dir gegenüber diese Riesenwolke des Internets und du bist sozusagen der Endpunkt. Du kannst zwar Ping-Pong spielen mit dem Netz, indem du was frägst und es gibt da wieder was zurück, aber du bist sozusagen der Endpunkt. Während über die Bitcoin-Systematik hast du ja dann die anderen Bitcoiner, die auch eine Beziehungsdichte, nennen wir das, dazu hat. Das heißt, du wirst dann unter Umständen mit einem anderen, der auch ein Wallet hat, Bitcoins austauschen, weil du aus dem Netz einen Impuls bekommen hast, dass es klug ist, jetzt dem oder dieser Institution einen Teil deiner Bitcoins zu übertragen. Also diese Information verändert dein Verhalten als menschliches Neuron in diesem großen kombinatorischen Netz. Da kommen dann nämlich noch, da kann noch andere Komponenten hineinkommen. Also das wird ein Gesamtverhalten generieren, das wahrscheinlich die Gesellschaft total verändern könnte.
Wenn sich die Bitcoiner auch anhand ihrer geteilten Werte, im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir teilen uns ja alle einen, das ist die Basis, oder? Ja. Die Basis unseres Bitcoin-neuronalen Netzwerkes ist, wir haben denselben Wertbegriff. Wir können mit Bitcoin, so wie wir mit Euros auch rechnen können, dann ist der Euro auch irgendwo so ein Netz, aber mit Bitcoin können. Und mir fällt halt auf, dass das im Alltag dazu führt, dass ich zum Beispiel heute in ein Flugzeug steigen könnte, nach Australien fliegen, dort aussteigen und ich könnte mir die Orange Pill App nehmen oder ich gehe in eine Telegram-Gruppe und finde Bitcoiner. Ja. Nicht Krypto, Bitcoiner. Ja. Und mit denen kann ich dann auf ein Bier gehen, wir werden es wahrscheinlich super verstehen.
Ja, aber das kann man natürlich dann auch für eine Religionsblase, für eine politische Blase, und aber immer, nachdem ja fast alles dann auch immer über irgendeine Art von Bewertungssystem geht, also irgendeine Art von Geldsystem, Daher wird das Verhalten, das Geld steuert ja bis zu einem gewissen Grad das Verhalten der Menschen. Und wenn das so wird, also wenn sich diese gemischten neuronalen Netze durchsetzen, wo die sogenannten Hidden Layers, also das sind diese Schichten, die man nicht betrachtet, weil man immer nur den Input- und den Output-Layer betrachtet, da kommen Fremdimpulse jetzt herein, weil sich da sozusagen Systeme hineindrängeln, wie eben Quantenrechner, künstliche biologische Rechner. Das kommt jetzt alles rein und das wird die Sache noch viel komplexer und viel weniger vorhersehbar machen. Also wir sind ja gewohnt zu denken, dass alles, was ein Computer macht, kann man noch rückwiederverfolgen, wie ist er denn auf das gekommen. Das wird man bei diesen Netzwerkstrukturen dann irgendwann sozusagen die Übersicht verlieren. Man kann dann aus der Vogelperspektive, so wie wir jetzt, eine Art Gesamtbetrachtung durchaus machen, aber du kannst nicht sehen, ob irgendwo in einer bestimmten Nische sich gerade eine Bauer aufbaut, die dann, so wie es jetzt gerade so in Syrien, wo dann plötzlich aus dem Nichts ein paar Leute daherkommen und die Hauptstadt erobern. Und keiner hat es vorher gesehen. Also da können in dem Netzwerk Phänomene aufpoppen, wo man wieder alle erstaunt sind. Das ist, kann man positiv sehen, so wie ich. Das ist, denkt man, Kreativität. Man kann es auch negativ, wenn man einem Planwirtschaftler sagt, um Gottes Willen, da müssen wir uns davor schützen, da müssen wir vermutlich wieder irgendwelche Regulatorien erfinden, um das zu verhindern. Das läuft ja, wie du weißt, gerade.
Ja.
Die EU neigt ja zu solchen Verhaltensweisen. Daher schneidet sie sich aber von allen positiven kreativen Effekten ab. Du kannst Kreativität nicht fördern, indem du alles verbietest. Also wenn du allen Künstlern das Malen und das Dichten und das Fantasieren verbieten würdest, haben wir dann keine Kultur mehr. Ne?
Als jemand, der sich damit schon lange beschäftigt, du hast uns auch ein Buch mitgebracht.
Ich habe das deswegen, weil ich in diesem Buch namentlich sozusagen unter meinem Namen veröffentlicht habe, dass ich da schon ein Fit-Forward-Netzwerk im 1994 bezogen auf Begrifflichkeiten, also Taxonomie, gemacht.
Was ist ein Feed-Forward-Netzwerk?
Ein Feed-Forward-Netzwerk ist ein Netzwerk, das sich nur nach einer Seite nach vor bewegt, sozusagen. Ja. Du hast da einen Input, das sind jetzt zum Beispiel diese ChatGPT-Sachen, sind alles Feed-Forward-Netzwerke.
Feed-Forward.
Das heißt Feed-Forward, also das heißt, du hast den Input-Layer und dann geht es zu dem Hidden 1, Hidden 2, Hidden 3 bis halt beliebig viele und dann kommt der Output leer, aber nie verkehrt rum. Erst wenn es eine Art sogenannte Backpropagation, okay, nennt man das, gibt, dann koppelt sich, dann wirkt ein Neuron zurück auf die vorherige. Im Gehirn ist das so. Da wirkt jedes Back and Forth. Das ist bei den technischen derzeitigen Artificial Networken eher nicht erlaubt oder nicht gewünscht, weil das nur in der Lernphase, also wenn es trainiert wird, da darf das sein, aber nachher darf es nicht mehr sein, weil sonst kannst du nicht mehr die Herkunft nachweisen. Das hat ein bisschen juristische Bedeutung. Nicht? Weil ein Feed-Forward-Netz ist so wie halt, wenn du sagst, jetzt kommt die Stufe 1, die Stufe 2, aber wenn die rückwirkt, hast du dann ein bisschen ein Verwirrnis.
Aber wenn diese Large Language Models, wenn die lernen, dann dürfen sie quasi...
Da ist das in dieser Phase, und darum ist ja jetzt momentan noch so, dass nicht permanent lernen, sondern da gibt es über GPT 1, 2, 3...
Updates.
Da ist eine bestimmte, da ist die Basis, die Lernbasis so lange unverändert, bis das Learning abgeschlossen ist, dann wird das Netz offen geschaltet und dann kann man damit arbeiten. Während das Internet ist ja bereits ein nach beiden Seiten laufendes Netzwerk. Und da gibt es außerdem noch, das wird aber durch die Verwendung definiert, gibt es generative und degenerative Netze. Es kann dasselbe Netz sein, aber wenn du zum Beispiel viel Input hast und nur in Klassen drei Output, zum Beispiel bei den berühmten Bilderkennungssystemen, du schaufelst sehr viele Bilder und dann soll er sagen, ist das eine Katze oder ein Hund? Dann hat er wahnsinnig viel Input und am Schluss hat er nur zwei Kasteln Output, das Katzenkastel und das Hundekastel und der eine sagt, ich bin's. Und dann weiß man, das war jetzt eine Katze oder ein Hund. Umgekehrt ist es aber so, es gibt Netze, du findest nur ein oder drei oder vier Daten ein oder Parameter und am Schluss kommt eine Vielfalt heraus. Das sind generative Netzwerke und die neigen zum Halluzinieren, wie man heute fachtechnisch sagt. Warum?
Weil was heißt das, Halluzinieren?
Na, dass plötzlich das Netz Dinge ausspuckt, auf die keiner gerechnet hat und wo man sagt, wie kommt das Netz auf das? Und man kann auch nicht mehr feststellen, wie das Netz darauf gekommen ist. Daher ist das derzeit eher unerwünscht, weil wir haben ja momentan keine Freude an der Kreativität, sondern eher eine Angst vor der Kreativität. Daher ist sozusagen der Kontrollwunsch derzeit höher als die Neugier.
Verstehe ich das richtig, dass du sagst, dir wäre es lieber, wir würden den Kontrollwunsch zurücknehmen und lassen den Computer mal kreativ arbeiten?
Wie alle Künstler. Ja, ich würde auch die Menschen freier lassen, in der Hoffnung, dass auch Gutes herauskommen kann. Wohl wissend, dass natürlich auch viel Scheiße herauskommen kann.
Gut, aber die kommt ja jetzt auch raus. Als hätten wir jetzt nicht viel Scheiße in der Welt.
Ja, jetzt, wenn es nämlich in der Planungswirtschaft, aber nicht nur wir haben ja nicht nur eine Planwirtschaft, wir haben ja auch eine Plankultur derzeit. Mhm. Ne? Es wird ja auch die Kultur gemanagt, mehr oder weniger. Und da ist ja Kreativität nur in Maßen erlaubt, sagen wir mal so, und wohl definiert durch ein kompliziertes Regelwerk. Das kann man bei allen Managerverhalten, ja. Haben wir bei Michael Saylor ja gestern festgestellt, nur der kann kreativ damit umgehen. Daher ist er auch outstanding und holt sich jetzt als erster die Beute.
Aber Kreativität ist schon etwas, das im Internet generell komplett explodiert, auch unkontrolliert explodiert.
Das Internet halluziniert ja bereits.
Ah, okay.
Es gibt ja im Internet kombinatorische Effekte, wo aus verschiedensten Quellen dann irgendwas zusammengefügt wird, wo man eigentlich nicht mehr feststellt, aus welchen Quellen kommt denn das.
Aber ist das Internet vielleicht dann sogar ein neuronales Netzwerk mit Betonung noch auf die biologische Person, die sich da vernetzt, oder?
Weil das Netz eben noch nicht, weil derzeit ist ja noch scharf getrennt. Es gibt ja fast eine Schallmauer zwischen dem Rechner und dir.
Ja.
Würdest du aber dann mit implantierten Chips als Human Sensor, nennen wir das, also als Sensor in Menschengestalt, Daten schon liefern, permanent, dann hat das schon auch einen Einfluss. Das kann ja.
Aber meine Uhr liefert auch Daten.
Ja, genau. Du zeigst es, das wollte ich gerade genau. Es gibt ja derzeit schon Vorstufen. Und nur wenn du kannst jetzt noch die Uhr abnehmen und weglegen über Nacht oder du kannst auch das Handy abschalten. Würdest du mal ein Elon Musk-Implantat in deinem Gehirn haben, kannst du nicht mehr den Elon Musk aus- und einschalten.
Würdest du so ein Implantat nehmen?
Ja, sicher nicht.
Sicher nicht?
Ich lasse in meinen Körper nichts Fremdes hinein.
Aber grundsätzlich bist du sehr optimistisch, was diese technischen Geschichten betrifft.
Naja, ich bin, wie du ja weißt, ein pathologischer Optimist. Ich nehme als Optimist aber in Kauf, dass natürlich auch vieles irrläufig sein kann. Aber ich weiß, weil ich ja ein Riedel Verehrer bin und ein Riedl-Mitarbeiter lange Zeit war und jetzt sozusagen fast ein Nachfolger von ihm bin, im Club of Vienna. Dort haben wir ja so gedacht. Nicht? Wir haben gesagt, grundsätzlich ist die Evolution positiv, aber sie kann auch sehr grausam sein.
Sagst du, dass du dir das nicht einsetzen lassen würdest, weil du jetzt schon älter bist und das dir nicht mehr antun möchtest? Würdest du verstehen, wenn das jemand mit 40 macht?
Nein, das ist für mich, ich trage ja auch keinen Schmuck, ich mag nichts Fremdes an meinem Körper.
Einfach grundsätzlich nicht?
Grundsätzlich nicht.
Ich würde gern zurück, bevor wir...
Du lass mich auch nicht tätowieren oder sowas.
Das wäre jetzt auch ein bisschen spät dafür.
Ich kenne Menschen, die lassen sich mit 90 noch
den Namen. Was lassen sie den Namen von der Krankenschwester?
Ja, oder? Genau. Ja. Oder von der Krankenkasse die Nummer.
Zurück zur Frage, weil wir sind, wenn wir über den Chip sprechen, ja, sind wir schon bei dieser Frage, weil du ja genau sagst, du möchtest, dass wir, oder du weißt darauf hin, dass bei neuronalen Netzen muss man immer auch den Nutzer nicht nur den Computer, nicht nur das Gerät, sondern auch den Menschen dahinter. Und ich habe den Eindruck, bei Bitcoin gibt es diese Dualität bereits. Das ist auch das, worauf er angesprochen hat.
Ja, der meint, und das finde ich fast grenzgenial, dass er diesen Zusammenhang jetzt so klar ausspricht. Weil mir war das auch bewusst, aber ich hätte es nicht so klar noch ausgesprochen, weil man doch, ja, das ist vielleicht doch ein bisschen zu weit herbeigeholt, weil dort sind wir ja noch nicht. Also er halluziniert ja jetzt noch.
Ja.
Er sagt das ja auch selbst, aber er ist auf der richtigen Spur, meiner Meinung, und da könnte es, da sind wir wieder bei dieser Akzelerationsdebatte, das kann alles viel schneller gehen, als wir alle glauben, weil da so Kipppunkte erreicht werden. Wie gesagt, es hat auch der Vorsitzende, also der CEO von Google ja vor kurzem wieder verkündet, dass sie 25 jetzt eine weitere Stufe in das Google-System einbauen, um sich eben gegen die Angriffe von ChatGPT sozusagen zu wehren, weil die ziehen ja momentan ein bisschen Kunden von ihnen ab, damit das auch über Google geht. Und da hat er jetzt gesagt, da werden sie natürlich wieder eine Stufe höher hüpfen als halt die anderen.
Ja, logisch.
Weil er ja, und das ist ja der Unterschied, und bin ich ja eher ein Google-Fan, weil die Googleianer bereits ja von Haus aus eine permanente Learning über diese Deep Learning Plattform, die sie ja aufgekauft haben, wo ja ziemlicher Streit war zum Teil, das wollte ja auch Microsoft, so viele weiß, kaufen, und da hat es ja ziemliche, der Elon Musk, glaube ich, wollte sogar kaufen, nicht? Und da gibt es ja jetzt momentan angeblich ein Zerwürfnis zwischen dem Larry Breen, glaube ich, heißt er, und dem Elon Musk. Ich meine, vorher hat sogar der gesagt, er würde ihm sogar sein Vermögen anvertrauen, weil der Elon Musk so klug sei, und jetzt sind sie ein bisschen auseinander deswegen. Also man sieht, dass auch diese Kaliber sich dieser Sache durchaus bewusst sind. Wenn jetzt das kippt, dass die Selbstlernungsfähigkeit eines Netzes, das muss es aber dann groß genug sein und mit genug Rechenleistung unterlegt sein. Und dort ist eigentlich jetzt der zentrale Kampf. Wer hat die größte Rechenleistung? Der kann das dann an sich ziehen. Nicht? Weil dann werden alle Anfrager dorthin umgeleitet, weil es der nicht mehr sozusagen der Blast, wie man in Wien sagt.
Du hast vorher auch erwähnt, wegen der Regulierung, ja, kann es sein, dass wir doch gar nicht wissen, was aus diesen neuronalen Netzen...
Ja, das finde ich ja besonders seltsam, dass man etwas reguliert hat, von dem man noch gar keine Ahnung hat, was es überhaupt tut.
Ja.
Also das wird ein bürokratisches Fiasko wieder werden.
Du, das haben wir ja sicher schon gewohnt.
Wir werden natürlich ununterbrochen niedergeredet, dass das so super sei, ne?
Obwohl wir alle sehen können, dass es in Amerika anders läuft und dort ja, auch die ganzen
irgendwo
Firmen sind.
Das ist ja genau, das wird ja ortslos sein. Amerika deklariert das. Amerika ist insofern eine Sonderstellung, weil die Amerikaner dazu neigen, es vorher schon herauszublasen, bevor sie es überhaupt noch zusammenbringen.
Ja.
Daher haben sie auch manchmal ein bisschen den Anstich der Unseriösität.
So wie der Trump mit seinen Bitcoin-Plänen.
Wie Wien sagt, die sind halt einfach goschert.
Ja.
Es gibt aber dann sehr zurückhaltende Kulturen, da sind wir wieder bei meinen Chinesen, es gibt eben Kulturen, die halten gerne ihre Karten bedeckt. Da weiß man dann nichts. Aber man wird es merken. Man wird es irgendwann merken, wenn dann plötzlich irgendwelche dauernd chinesische Schriftzeichen, die sich dann blitzschnell wieder in Englisch verwandeln, aber irgendwie ist dann so, ich weiß nicht, das kommt jetzt scheinbar aus dieser Ecke. Und natürlich, wenn man technisch in der Lage ist, sozusagen die Befehle auch eins zu eins nachzuverfolgen, über welche Rechner sozusagen deine Anfrage hüpft, dann kann man das schon checken, wenn man will. Also die Geheimdienste werden das schon zusammenbringen.
Das wäre meine nächste Frage. Wie soll denn eigentlich der Staat also jetzt nicht aus Regulierungsperspektive, sondern aus staatlicher Perspektive mit dem umgehen? Weil die Rechenleistungen, das scheint ja bei den Privaten zu Hause. Ich meine, Google und Microsoft, die starten doch jetzt Atomkraftwerke neu, damit sie ihre Rechenzentren
bewerben können. Also die Anforderung an die Rechenleistung, die steigt ja fast senkrecht momentan an. Das hat auch damit zu tun, dass ja jetzt zum Beispiel Google diesen neuen Quantenchip gerade propagiert, der ja wieder für, allerdings muss man da rechnen, dann kippen wir wieder vom digitalen System ins Analoge zurück. Weil die Quantenrechner sind ja eher analog. Das sind ja, die tun ja nur wahrscheinlich wahre Dinge sozusagen errechnen und müssen dann durch Fehlerkorrektur eingezäunt werden. Also der muss zum Beispiel 5 oder was ich jetzt tue, glaube ich, Raster von 9 Quantenqubits rechnen lassen, und wenn 7 so sind und 2 so sind, dann gilt das, was die 7 sagen. Also da ist immer so eine Art Proof-of-Work-Verfahren schon dahinter.
Glaubst du, dass Trumps Bitcoin-Pläne, wir holen das Mining ins Land, die Energie und so weiter, dass das auch was mit dieser AI-Geschichte zu tun
natürlich
hat?
Natürlich. Also ob es dem Herrn Trump so bewusst ist, wie wir zwei jetzt reden, wage ich nicht zu sagen. Aber seine Berater diesbezüglich, also und so Typen wie der Elon Musk, die wissen das ganz genau. Ich meine, wer kauft bitte ein Atomkraftwerk um einen Rechenzentrum, wenn er nicht eine Idee hat, was er damit machen könnte? Nicht? Und nur einfach noch mehr Dezimalen bei Pi anzuhängen oder noch eine größere Primzahl zu errechnen, ist zwar ehrenvoll und kann da in der Mathematik einen Titel einbringen, aber Geld bringt das ja nicht. Aber wenn du natürlich ein System hast, wo die Leute freudig mit dem interagieren, du darfst ja nicht vergessen, wenn du jetzt bei Google was fragst, gibst du ja im Google eine sehr wichtige Information, dass dich, du wirst zwar nicht als du wahrgenommen, als Person, sondern du, eine Entität, eine austauschbare, aber wenn du und andere in die Richtung viel mehr fragen, dann entwickelt sich dort, in dem, so wie unser Gehirn, wenn wir über gewisse Dinge viel nachdenken, tun sich andere Gehirnzellen sozusagen klumpen, als wie wenn du dauernd irgendwo hinschaust. Nicht? Also das ist ja erwiesen, dass das Gehirn plastisch ist und die Rechenzentren werden jetzt auch immer plastischer. Das heißt aber wieder, dass sie höhere sogenannte Lakunaritäten aufbauen, also sozusagen Rechenleistungen, die für nichts sind, weil sie halt einfach durchrennen, weil sie nicht von Interesse sind, aber trotzdem, weil damit die Daten nicht verloren gehen, wird weitergerechnet. Und der Anteil der nicht verwertbaren Daten wird immer größer. Mhm. Man weiß ja nicht, welche nicht verwertbar sind. Es ist so wie ein Archiv. Nicht? In einem Archiv musst du sehr viel Papier aufheben, obwohl du vielleicht dann für die entscheidende Gerichtsverhandlung nur eine Seite brauchst. Oder bei mir, nicht? Dass ich ein ganzes Lagerhaus voll alter Akten habe, um eine Zeile zu suchen, die dann zufällig halt ein Private Key ist.
Das ist eine Folge, die haben wir in unserer ersten Staffel gemacht. Wo
aber ich vergesse das nicht, weil ich das ja ständig immer mit mir herumschleppe.
Ich weiß, aber ich möchte nicht Leute darauf hinweisen, die heute vielleicht eingestiegen sind wegen neuronalen Netzen und AI und
nicht sag wissen, um 300 Bitcoin. Ich sage das auch nicht ganz unabsichtlich, weil ich dadurch, ja, weil du ja auch gefragt hast, wieso ich bin so mit neuronalen Netzen so beschäftigt, weil das ja ein Weg wäre, um zum Beispiel verlorene Private Keys zu rekonstruieren. Nicht zu entschlüsseln, sondern zu rekonstruieren. Nicht durch Bildhaftigkeit.
Das ist die Folge, die wir in der letzten Staffel gemacht haben, wo du quasi versuchst oder überlegst, ob man vom QR-Code...
Wobei ich dann noch einen Pseudo-QR-Code einführen musste, damit ich die Redundanzen des echten QR-Codes nicht mitschleppen muss.
Jetzt begeben wir uns wieder auf das dünne Eis, wo der Nico sich nicht auskennt.
Ja, das ist ein technischer Trick halt, aber der die Rechenleistung vermindert, weil ich natürlich noch viel mehr das Problem habe, wie komme ich an preisgünstige Rechenleistung, weil ich muss mir ja diese Computer dann womöglich kaufen.
Oder ein Atomkraftwerk. Ich meine, wir hätten in Österreich eines, das könntest du anwerfen.
In Österreich kannst du sicher nicht anwerfen, weil du brauchst 5 Leben, um nur die Antragstellung hinzukriegen.
Weil du hast vorher was Wichtiges gesagt. Du hast vorher gesagt, wie das menschliche Gehirn. Ist das im Grunde die Low-Level oder High-Level-Zusammenfassung von einem neuronalen Netzwerk? Dass das quasi ein Computer funktioniert nicht nicht ersetzen kann, aber funktioniert, so wie das Hirn durch das ständige, und wie das Bitcoin-System auch, wo du ständig, wo jeder mit jedem kann und nicht linear. Ist das?
Das ist auch das, was jetzt, nicht, ja, ich bin der war ja relativ jetzt unauffällig, so der Marc Andreessen, und hat sich nicht sehr viel zu Wort anscheinend gemeldet. Und jetzt auf einmal hält er genau deswegen Vorträge, indem er darauf hinweist, erst war die Idee, die Computertechnik an dem Gehirn, das Gehirn nachzuahmen. Mhm. Dann ist aber mit urgewaltiger Kraft diese Turing-Idee hat sich durchgesetzt mit dem von Neumann-Rechnen, also dieses Modell des linearen Rechnens, das wir heute in alle CPUs halt drinnen haben. Dann ist eine Übergangsstufe über die GPUs gekommen, wo man schon angefangen hat, so diese Ziffern zu clustern sozusagen und nun nicht mehr überlegen bei jeder Stufe, ob er jetzt einen anderen Befehl nehmen soll oder nicht. Also da gibt es immer das Ping-Pong-Rückfrage, ist der Befehl noch gültig, soll ich einen anderen Befehl anwenden? Das verlangsamt natürlich die Turing-Maschine und das Gehirn macht das ja alles nicht. Und vorher in der Zeit, wie man noch Analogcomputer, und ich habe mich ja in dieser Szene damals bewegt, da hat man ja die Computer noch versucht, durch Widerstände, durch regelbare, die sogenannten Analogcomputer waren damals in Mode. Und für bestimmte Anwendungen waren die weit überlegen jeden digitalen Computer, so in den 70er Jahren.
Aber jetzt hast du das Wort Widerstände verwendet, so wie der Last Denominator.
Ja, das heißt, der hat das offenbar auch noch, ich weiß nicht, wie alt der ist, aber der könnte das noch im Kopf haben, dass man ja früher Rechen... Operationen, die man heute natürlich am digitalen Rechner, aber man kann das auch viel bildhafter, wenn du dir eine alte Banknote anschaust, wirst du ja sehen, da gibt es immer so seltsame Kurvendinger, die so schwer nachzuahmen sind. Ja. Die hat man früher durch Zahnrad getriebene Federführung gezeichnet. Die hat man nicht Punkt für Punkt, so wie jetzt gerechnet, weil man das nicht mit dieser Rechenleistung einfach nicht konnte. Dann sind die Rechenleistungen so extrem gestiegen, dann konnte man das jetzt Punkt für Punkt, auch die ganze CAD und das, was ich alles miterlebt habe, wenn wir vom händischen Zeichnen aufs Zeichnen am Bildschirm übergegangen sind, hat ja damit zu tun, dass man so fein den Bildschirm in Punkten auflösen konnte, dass eine Linie, eine gebogene, wirklich wie eine gebogene ausschaut und nicht so eine Hüpfpunkterlinie ist. Nicht? Und davorher hat man aber, das war das Gehirn, sozusagen das Modell, das wir nachzuahmen versucht haben. Und das geht jetzt, aber das Neue daran ist, dass ich dafür jede Zelle einen ganzen Prozessor reservieren müsste. Oder muss. Und das geht jetzt erst, seit man Millionen und Millionen von Prozessoren via Internet zusammenhängen konnte. Wo ja eigentlich die ganze Adressierung schon mehr sozusagen Datenleistung erbringt als das eigentliche Datum. Nicht? Das ist so, wie wenn ich zu dir sage, ich muss dir 2 Stunden erklären, wo du jetzt hinfahren musst. Und wie das Haus ausschaut und dass du dort hineingehen musst, in diesen Kasten gehen, in dieser Lade und dort musst du, da ist die Erklärung viel länger als vielleicht die eine Telefonnummer, die du mir dann zurückbringst am Zettel.
Ja, verstehe.
Nicht? Also die Suchleistung ist höher als die Erkenntnisleistung unter Umständen.
Und das heißt, ich habe das Gefühl, du fühlst dich quasi ein bisschen zurückversetzt in die Zeit vor dem Turing-Computer.
Ja.
Als es quasi, wir greifen hier Konzepte auf, die damals schon im Raum gestanden sind, aber einfach nicht umsetzbar waren.
Ja, aber hinter der Ecke lauert ja gleichzeitig eine Szene, die ich auch kenne und die mich auch fasziniert, diese ganze Organoiden-Szene, die sagt, ja, warum tun wir uns das an, das erst durch das Silikon und dort hinein zu gravieren, können wir da nicht gleich Gehirnzellen dann züchten? Ist ja viel einfacher und billiger. Und wir müssen jetzt nur mehr bringen, wie das, dass sich diese Zellen zum Interagieren kommen. Und da gibt es jetzt eine Zwischenstufe, dass man Klümpchen macht, das läuft ja schon. Da gibt es ja Firmen, so, ne, wo ich auch schon wieder überlege, ob man sich dort nicht vielleicht beteiligen kann. Aber dort kann man Organoiden derzeit mieten. Da gibt es einen Genfer Seherfirma und da kannst du sozusagen remote mieten und mit dieser Zelle Experimente machen. Und
was mache ich da für Experimente?
Naja, die sind sehr primitiv, die sagen an Menschen gar nichts. Du machst so eine Kurve und schaust, ob er die Kurve auch zusammenbringt. Das ist irgendwie dann nichtssagend. Aber für die Erkenntnis, dass das Ding das zusammenbringt, da gibt es auch einen jungen Österreicher, der auch in einem Start-up, die haben zum Beispiel aus irgendeinem Wurm oder was das Gehirn herausklamüsert und dann mit einer Drohne gesteuert. Und die fliegt selbstständig zwischen die Bäume im Wald. Und erkennt, ob es an einem Baum aufliegt oder nicht. Meine, das ist ja alles schon da, wenn man genug sucht. Und wenn man so wie ich sozusagen das den Google immer animiert, erzähl mir, was sind denn die neuesten Schauergeschichten dieser Art und freut sich sozusagen der Google mit mir schon und gibt mir das jeden Tag in der Früh und dann kann man das abspeichern und man tut das durchlesen, was der sagt. Sonst würde ich auf das überhaupt gar nicht kommen, ich hätte keine Idee, was der da wieder tut. Ne? Und das sind Dinge, dass er das heute, das Finden von neuen Ideen, mehr kostet als die Idee. Nicht, weil du musst halt jetzt als amerikanischer Investor sagen, ja, wo sitzt da irgendwo in China in einem Vorort von irgendeiner Riesenstadt, wo ich gar nicht einmal weiß, wo die Stadt richtig ist, der die sensationelle Idee, oder wenn er sich selbst rührt, dann kommt diese Idee und wir diskutieren die ganze Zeit drüber.
Nicht? Du hast am Anfang gesagt, dieser Folge, dass du dort auch große Geschäftschancen siehst in diesem Bereich.
Ja, aber nicht mehr für mich, weil da ist der Zeithorizont zu lang. Also ich schätze, dass da, ich meine, es wird jetzt, wird der Durchbruch noch sein mit herkömmlichen Rechenzentren, die halt so gebaut sind, nicht zum Beispiel dieser Jensen Huang, der Chef von Nvidia, ist jetzt auf der Bühne herumgehüpft und hat ganze Stacks von seinen Chips, die er halt im Paket jetzt verkauft. Der verkauft keinen Einzelchip mehr, der sagt, jetzt verkaufen wir gleich einen ganzen Rack. Und da sind gleich 10.000 solche Sachen drinnen. Das ist jetzt natürlich sehr plump und aus der Sicht von 10 Jahren von hier weg, werden wir alle lachen und sagen, bitte, das kaufe ich halt in so einen kleinen Flaschel in irgendeiner Nährflüssigkeit und dann haust du in meinen Organoid Blabla hinein und der füttert das, dass das nicht stirbt, weil dort ist ja das Problem bei biologischen Systemen, die musst du ja am Leben erhalten, sonst können sie nichts mehr tun. Ne? Und daher ist das Wichtige, wie macht man ein Gerät, dass das immer genug Nahrung zuführt, genug Lebensstoffe zuführt, so wie es wir halt machen mit so unserem Gehirn. Ja, oder mit viel primitiv, also mit diesem momentan sind sie froh, wenn sie es auf sozusagen eine Art Virus machen. Ja. Dort läuft ja auch schon einiges, wie wir wissen.
Aber noch einmal, wo sind die konkreten Geschäftschancen deiner Meinung nach?
Die konkreten, wer als erster das großindustriell machen kann.
Das mit den humanoiden Geschichten.
Was immer, ja. Ist egal. Es gibt ja dann noch andere, es gibt ja auch einen Zweig wieder, der das optisch versucht, nicht? Also mit Licht. Auch die, das sind die sogenannten kalten, die nicht kalten Quanten. Rechner, nicht? Also die man nicht kühlen muss, weil die stabil sind. Nicht?
Okay.
Also Zeilinger hat ja auch nicht sein ganzes Laber müssen auf 250 Grad minus kühlen, so weil er das mit Licht gemacht hat, seine Versuche, hat dafür immerhin den Nobelpreis gekriegt. Könnte man auch sagen, war ja auch ein geschäftlicher Erfolg, weil er braucht sich sozusagen um sein Drauskommen jetzt nicht mehr Sorgen, weil er kriegt so viele Aufträge für Vorträge, dass er halt leben kann. Also auch das ist ja auch ein Art Geschäftserfolg. Ja,
das ist natürlich, die Forschung an sich.
Ja. Wenn er das allerdings dann noch in ein Produkt gießen hätte können, das man verkaufen kann, das wäre, aber das ist genau dort, wo man in Österreich so leicht scheitert, weil dann ja die Summen schlagartig sich vertausendfachen. Nicht? Also dann die Prototypen zu bauen, ist schon mal tausendfach so teuer, wie die Idee zu haben. Dann den Prototypen in Serie zu bringen, kostet schon wieder 100-mal so viel wie der Prototyp.
Ja.
Und den dann aber weltweit auszurollen mit allem Marketing und Druck in den Medienerzeugung, kostet dann noch einmal 100-mal so viel. Und dieses Risikokapital musst du ja auftreiben. Und dann kann das immer nur von kommen, wo entweder das Risikokapital von irgendwelchen Edlen oder wie immer, von Kapitalisten. Und da muss man ihm sagen, da habe ich mich längst gelöst. Ich mache keinen Unterschied zwischen einem Staatskapitalisten und einem Privatkapitalisten. Wenn er genug Zugriff hat und genug Macht hat und genug klug ist, ist er genauso effizient wie der andere. Nur vielleicht nicht so verspielt. Warum? Weil er halt Gremien hinter sich hat.
Wo passt jetzt Bitcoin in das alles rein? Wo ist das neuronale Netz Bitcoin?
Bitcoin ist schon das neuronale Netz in der standardisierten und eichfähigen Wertfeststellung. Mhm. Also da sind wir wieder bei meiner Aussage, dass ich den Bitcoin für so wichtig als Eichmaß.
Als Urmeter sehen. Des Geldes.
Als Urmeter
meiner Meinung nach,
aller Gelder, könnte man sogar
meiner sagen. Meiner Meinung nach unsere wichtigste Folge, werde ich auch nochmal verlinken. Für alle,
ja, die aber lustigerweise ist das die Folge, die die wenigsten Zugriffe hatte.
Vielleicht ändert sich das jetzt, aber es ist meiner Meinung nach, also es ist auch ein Thema, das ich immer wieder aufgreife, auch in Vorträgen und in Videos. Aber hier habe ich dich unterbrochen. Also Bitcoin ist bereits das neuronale Netzwerk bei der eichfähigen Wertung.
Naja, und wenn Bitcoin das leistet, was wir ja alle erhoffen und auch leben sozusagen, dass wir dann das in Bitcoins bewerten. Nicht? Also wenn man so wie ich die neuen Idee alle in diese meine kleine Bitcoin-Bulli-Busti-Firma buche, dann kann ich irgendwann auch einen sozusagen Banken oder Aufsichtsbehörden oder Gremien nachweisen, das, was ich mir denke, ist auch geldeswert. Das ist das, was ich da in diesem Essay damals geschrieben habe von dem Mephistopheles, was du nicht münzt, hat für euch keinen Wert. Nicht? Oder gilt euch nicht. Mhm. Oder, wobei ja in dem Wort gilt das Wort Geld schon drinsteckt. Nicht? Also der Goethe hat es seinem Mephistopheles schon in den Mund gelegt, dass das sogenannte Münzen, also das Umwandeln von Sachkapital in Geldkapital und vice versa, dass das ja das Wesentliche ist im Geschäftsleben.
Verstehe ich das richtig? Du willst sagen, dass du, wenn du beweisen kannst, dass ein Service, ein Produkt, eine technologische Entwicklung, was auch immer, auf dieser Bitcoin-Wertebasis auch funktioniert und auch, ja, Geld verdient in Bitcoin sozusagen.
Ja, man kann es aber dann ja durchaus in jede beliebige Fiat-Rechnung, ja, umrechnen, um diese Leute zu beweisen, die,
genau,
Bitcoin nicht verstehen.
Ja, ja, aber quasi, ich kann ein Produkt entwickeln, kann sagen, das ist jetzt eigentlich mal nur für Leute, die Bitcoin verstehen, und diejenigen geben mir dann vielleicht Bitcoin.
Ja.
Und so kann ich wiederum der Außenwelt, der Normenwelt, der Fiat-Welt beweisen, das ist wirtschaftlich interessant, da tut sich etwas, da gibt es echtes Kapital dafür, auch wenn es nur Bitcoin ist. Aber den Gegenwert von dem Bitcoin versteht ja auch die Fiat-Welt.
Ja, das ist erstaunlich, dass du den Satz sagst, dass es nur Bitcoin ist.
Naja, in der Fiat-Welt.
Du müsstest ja eher sagen, dass es sogar Bitcoin, ja, ist. Aber da sind wir genau bei dem, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Das ist das, was der Seller macht. Der Seller macht das, der ist ja schon viel weiter wie ich. Allerdings, der hat sich spezialisiert auf eine bestimmte Zielgruppe. Natürlich, weil er ja in der Nähe von Delaware seine Firma hat, hat das natürlich hauptsächlich mit Geldanlegern, ja, zu tun. Ja. Während wir da in Österreich und ich vor allem, dass ich aus der Kunstszene eher komme, mir ist dieses kreative Moment das Wichtige. Also ich würde mich freuen, wenn ich noch die Bestätigung dieser schrulligen Ideen beobachten dürfte. Aber ich muss nicht notwendigerweise viel Geld damit machen. Also man kann ja auch einen, so wie halt ein Musikliebhaber, der zahlt sogar dafür, dass er sich halt eine Beethoven-Symphonie von einem bestimmten Orchester live anhören darf. Also das ist ja ein anderer Zugang, der hat aber genauso viel Lebensqualitätsgewinn wie ein anderer geldgieriger Kapitalist, der halt sagt, ja, jetzt ist meine Bilanzsumme von 100 Millionen auf 150 gestiegen. Wo der ja auch nichts davon im Grunde genommen.
Ein letzter wichtiger Frage für diese Folge und auch bereits sozusagen der Segway in die nächste. wenn wir das alles mal zusammenrechnen, was sich da tut, wir wissen nicht, was sich tut. Ich glaube, es ist mal wichtig zu sagen...
Es sind Vermutungen, ja. Also alles Wissen ist Vermutungswissen.
Aber du hast vorher angedeutet, dass es da Bereiche geben könnte, in denen wir, das sehen ja auch die Google und die Nvidia, da sind wir jetzt nicht neu, dass es da Bereiche geben könnte, wo du Hyperwachstum siehst.
Ja.
Ja? Das heißt, kann es sein, dass das irgendwann mal ineinander verwoben wird mit dem Bitcoin-Netzwerk, insofern, als dass dann die Bitcoiner, die es gewohnt sind, eigentlich das Bitcoin-Hodeln als beste Strategie, weil es Bitcoin aufwertet, dass irgendwann der Punkt kommt, wo gewisse Investitionen, gewisses Kapital geben von Bitcoinern in diese Hypertechnologien, dann auch Bitcoin outperformen kann?
Das heißt, das ist genau, was der Seller sagt. Das ist das, wo ihm immer unterstellt wird, dass das ein Schneeballspiel sei. Aber wir können es uns ja viel einfacher vorstellen. Angenommen, ein österreichischer junger Student ist Bitcoin verliebt, hat sein Taschengeld zusammengekramt und hat sich jetzt diese berühmten 0,1 Bitcoin zusammengerafft. So. Und jetzt macht er sein Leben, studiert und in 10 Jahren ist wirklich, was der Seller halt gesagt hat, der ja nur ein Rechenexempel vorgestellt hat, dass man eben glauben kann oder auch nicht. Aber er könnte ja auch, er schließt ja nicht aus, dass er recht hat, ja, weil er nachweist, dass er vernünftige Parameter eingesetzt hat. Und dann kommt vielleicht wirklich dieser 13 Millionen Kurs heraus und es ist nicht gleichzeitig der Dollar auch so abgekippt, dass du halt dann für 13 Millionen Dollar auch wieder nur ein Bier kaufen kannst. Ja. Wenn das alles nicht eintrifft, hat dieser junge Student dann von mir aus 1,3 Millionen heutige, sozusagen, rückgerechnet auf die
heutige
Kaufer. Und die könnte er natürlich dann zu 80% in so einen Startup, wo er vielleicht sogar dann aufgrund seines klugen Studiums auch noch eintritt und kauft sich dort ein. Und dann hat man halt vielleicht einmal einen österreichischen Elon Musk. Nicht? Aber mit dieser Zeitachse, nicht? Weil diese Jumps sind natürlich nicht alle Wochen. Das geht natürlich nicht. Aber dann wäre das der erste Mensch in Österreich, der sozusagen durch seine Bitcoin-Entdeckung zum Millionär geworden ist. Nicht? Also wenn man sich vorstellt, dass damals der Mateschitz schon ein paar Bitcoins gehabt hat, hätte er sich vielleicht eine Stufe schneller entwickeln können, weil er halt schon dann die ersten paar Dosen mit Bitcoins durch Verkauf seiner Bitcoins finanziert.
Aber er wäre natürlich nicht der erste Mensch, weil es wird bei Bitcoin bei 100.000 wird schon einige Millionäre
geben. So ist es.
Jetzt.
Also, ja, gibt es ja jetzt schon. Da gibt es ja wieder Seller, welche die institutionell schon über hunderttausende Bitcoins verfügen.
Das auch.
Das sind ja Milliardäre
schon. Milliardäre, ja. Milliardäre ist was anderes. Aber was du sagst ist, und das ist interessant, weil ich dachte bisher immer, dass quasi Bitcoin den Nigerianer oder den Senegalesen oder den Argentinier oder von mir aus den Österreicher die Möglichkeit gibt, etwas aufzubauen. Und das stimmt ja auch. Aber es gibt potenziell eben auch die Möglichkeit, als Kapitalgeber aufzutreten.
Ja.
Und das ist hochinteressant. Und
vor allem als Kapitalgeber für eine Rakete und nicht als Kapitalgeber für irgendeine abflauende Altindustrie. Du kannst ja mit demselben Geld könnte ja dann Bierbrauer-Aktien kaufen, wo halt der Bierkonsum gerade eher sinkt, weil schon wieder ein Bierverbot ausgesprochen wird und du darfst jetzt auch nicht mehr, wenn du zu Hause sitzt, einen Bierdunst um dich verbreiten, so wie mit dem Rauchen. Das kann ja alles sein. Dann hast du natürlich mit einer Bieraktie kein gutes Investment gemacht. Wenn du aber mitdenkst und siehst, was sich da bewegt gerade und sagst, okay, ich glaube eher, dass die Organoidentechnik oder der andere sagt, nein, ich glaube lieber, dass die Opti-Chips das Gute sind. Und der Dritte glaubt halt, dass die Großen wieder einmal recht haben, nicht? Weil die sind ja lauter Außenseiter, die sind ja lauter eher kleine Firmen, die da halt herumwuseln und da an jeden klar machen wollen, meine Erfindung, die ist die einzig gescheite. Und wenn du auf den setzt, hast du ein hohes Risiko, aber auch ein hohes Gewinnpotenzial. Und wenn du dich aber zeitgerecht über diese Teilnahme an der Bitcoin-Community, wenn die Bitcoin-Community das macht, was unser Leser oder Zuhörer uns da geschrieben hat, wenn er das ernst meint und vielleicht auch noch andere da gewinnt, und da helfen wir mir gerade dabei, dann kann sich diese Idee der Bitcoin-Szene durchsetzen und dann findet sich von mir aus dann in der Bullibustianerei wieder eine Untergruppe, die sagt, ja, wir wollen jetzt eigentlich wissen, soll man eher auf Organoide setzen oder auf Optis oder soll man eher auf Google setzen?
Dann wäre aber auch wichtig, dass wir... Nur
Google kann dann nicht mehr so Raketen, weil die haben schon so eine hohe Basis, der kann nicht mehr so schnell wachsen, ne? Der muss eigentlich schon ausleveln.
Das wäre aber auch wichtig, dass also was ich vorwegnehmen möchte, ist, wo ich das neuronale Netzwerk auch sehe und warum mich das auch angesprochen hat, was der Lars Nominator geschrieben hat, ist, dass man ja sieht, dass Bitcoin quasi unternehmerische Typen miteinander vernetzt. Ja. Dass es Leute miteinander vernetzt, die sich eine andere Welt vorstellen können.
Das Vernetzen ist das Wesentliche.
Die eine Fantasie haben außerhalb des Fiat-Systems und deswegen auch sich von dem immer weiter entfernen. Und das sehe ich ganz stark. Aber gleichzeitig, wenn man sich öffnet gegenüber der Frage, man könnte ja sein Bitcoin-Kapital nutzen, um so eine Rakete zu finanzieren, dann muss man ein Stück weit, viele können das vielleicht, aber da muss man ein Stück weit auch diesen Dogmatismus loslassen, dass es nur Bitcoin gibt auf der Welt. Ja. Da muss man auch wissen, es muss ja kein Krypto sein, aber es gibt doch andere Dinge, die man tun kann.
Ja, und vor allem, dass ja Bitcoin wieder ein Nutzer dessen ist, weil es wird sich ja immer mehr dann, es ist ja alles im Internet.
Die Rakete wird Bitcoin nutzen.
Ja, und vor allem, es ist ja der Bitcoin auch ein Internetgeschöpf, ja, bis zu einem gewissen Grad. Ja. Wir sehen ja immer, momentan ist es ja so, weil das ja jede, von mir aus Sekte oder jede Glaubensgemeinschaft tut, erst grenzt man sich als ein Mühseliger mal ab, dass man, da sind wir und da sind die anderen und da versucht man eher einen Graben zu bauen. Das stimmt ja nicht. Bitcoin ohne Internet geht nicht und Internet vielleicht einmal ohne Bitcoin geht auch nicht. Es könnte ja auch sein, dass dann irgendwann die ersten Bitcoin-Plattformen entstehen, also Bitcoin abzurechnende Plattformen entstehen, die dann über Bitcoin und dann werden halt dort vorwiegend Bitcoiner diese Plattform nutzen, weil ein anderer muss erst mühselig in Bitcoin umwandeln, sonst kann er dort gar nicht teilnehmen.
So wie Noster.
Ja, oder du könntest ja auch sagen, du musst mir nachweisen, dass du mindestens ein Zehntel Bitcoin hast, dann darfst du bei uns überhaupt mitspielen. Oder so wie bei mir, wenn du keine Bullibusti-Karte bist, gehörst du halt nicht zu uns. Die kann sogar leer sein. Aber du hast eine Bullibusti-Karte. Das ist dein Ausweis.
Stichwort Bullibusti-Karte, eine Card-Wallet.
Von der Coinfinity.
Von der Coinfinity in streng limitierter Auflage.
Aber das ist eben eine limitierte Auflage, weil die diese ganze Ideologie, die ich da verkünde, die man ja durchaus diskutieren kann und wo man auch dagegen sein kann, dann, es muss ja niemand ein Bullibustianer werden. Es muss auch niemand mit mir reden, also es ist nicht so. Du bist so nett und redest mit mir.
Man muss nicht Bullibustianer werden, man muss auch nicht Bitcoiner werden, auch das ist freiwillig.
Ja,
man
das
muss
ist ja das Schöne, dass es noch irgendwas gibt, was ich auch verweigern kann.
Man muss nicht mit dir zuhören.
Ja.
Man kann aber und man sollte, und es ist nah dran am Müssen, sage ich einmal, dass man auch für die nächste Folge wieder einschaltet. Mein extrem eleganter Move raus aus dieser Folge.
Ja, da ist ja, ich finde, es ist ja auch ganz richtig, was du sagst. Aber was mir immer abgeht, ist die Freiheit, etwas nicht zu machen, nicht machen zu können. Das finde ich ganz wichtig. Also ich muss eben nicht an allem teilnehmen, nur weil es die Obrigkeit für gut findet.
Es ist eine Frage auch von Alter. Wirklich.
Ja.
Es sind so kleine Dinge wie Peer Pressure. Ja. Du musst auch mal rausfinden, irgendwann kommst du auch in das Alter, wo du rausfindest, wenn du auf eine, keine Ahnung, eine Konferenz fährst, musst du nicht am Abend auch zur Party gehen. Das ist eine Frage der Erfahrung. Aber Peter, in der nächsten Folge blicken wir in die Zukunft. Ich danke dir vielmals. Ich habe viel gelernt über neuronale Netzwerke und nach dieser Folge bin ich ein bisschen entspannter. Nicht im Sinne von, ich habe sowieso keine Angst vor der Zukunft, bin ein Optimist, so wie du. Aber im Sinne von, ich habe ein bisschen losgelassen von dem, dass man immer alles genau definieren muss, was passiert und Dings, sondern dass man einfach mal auch beobachten kann und sich entspannen kann.
Genau, bin ganz deiner Meinung.